FSV. Der SWR Sport Podcast.
Genau so ist es. Heute mit einem speziellen Gast, über den wir uns freuen. Erstmal natürlich die Vorstellungsrunde mit mir, Florian Winkler aus der SWR Sportredaktion. Im Homeoffice Corona-gerecht, mein Kollege Achim Scheu.
Schönen guten Morgen.
Und wir haben Nico Bungert, den Ex-Profi und jetzt, Achtung, Trainee, Ausbildung etc. Mann bei Mainz 05, der durch sämtliche Abteilungen geschleust wird, und er hat sich Zeit genommen für uns. Hi Nico.
Ja, hallo ihr beiden.
Nico, 2008 bist du zu Mainz 05 gekommen. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Damals noch zweite Liga, 2019 hast du aufgehört. 11 Jahre Mainz. Du kommst aus dem Ruhrpott, sagst aber, Mainz ist deine Heimat. Wann hast du gemerkt, hier will ich sein, hier will ich bleiben?
Ja, das hat sich eigentlich dann so mit der Zeit entwickelt, ne? Also als Fußballer kann und muss man in der Regel eigentlich damit rechnen, dass es einen ganz schön durch die Gegend zieht. Da gehört schon einiges dazu, dass dann eine Karriere so verläuft wie meine, dass man von 2008 bis 2019 bei einem Verein bleibt. Und ja, irgendwann habe ich gemerkt, okay, die Zeitpunkte oder die Gelegenheiten zu wechseln habe ich immer wieder ausgeschlagen. Es gab immer wieder gute Gründe zu bleiben. Und ja, dann irgendwann so nach 6, 7, 8 Jahren, dann kommt der Zeitpunkt, wo man merkt, ja, irgendwie woanders nochmal zu sein, kann man sich kaum vorstellen. Habe dann schon Richtung Ende meiner Karriere mit meiner Frau, die auch aus dem Ruhrgebiet kommt, dann schon nochmal die Diskussion gehabt, wo wir Pro und Contra uns zurechtgelegt haben, was spricht dafür, vielleicht wieder ins Ruhrgebiet zu gehen, wo noch natürlich Eltern und Schwiegereltern wohnen, viele Freunde, und was spricht für Mainz. Und ja, die Argumente, die waren einfach über die ganzen 11 Jahre sowohl sportlich als auch familiär für Mainz einfach erdrückend, und habe mich dann so wohl gefühlt mit der ganzen Familie, dass das uns bis jetzt immer noch und wahrscheinlich noch für eine lange Zeit hier halten wird.
Wie wichtig war für dich Konstanz während deiner Profikarriere? Also wie brauchtest du das als Basis für eine gute Leistung, um auch, sagen wir mal so, in dem Falle wie bei Mainz jetzt so performen zu können, wie man auf Neudeutsch sagt?
Ja, ich sag mal so, ich wusste halt immer, was ich habe an Mainz. Ne? Wenn man jetzt irgendwie drüber spricht oder drüber nachdenkt, den Verein zu wechseln, gab es Zeiten, in denen ich gut performt habe. Da gab es dann Angebote, wo ich hätte gehen können zu anderen Vereinen. Es gab auch Zeiten, wo ich dann schlechte Phasen in Mainz hatte, wo ich auf der Bank saß und man drüber nachgedacht hat, ja, macht es vielleicht Sinn, jetzt zu wechseln, woanders hinzugehen, wo man spielt. Aber am Ende, wie gesagt, wusste ich immer, was ich an dem Verein habe. Ich wusste, wie die Struktur ist. Ich wusste zu den Zeitpunkten dann, was ich auch am Trainer habe. Und was einmal war das bei Thomas Tuchel so, da saß ich auch mal ein halbes Jahr auf der Bank. Die Überlegung dann als junger Spieler, geht man woanders hin? Gab dann ein, zwei Sachen, die möglich gewesen wären, auch in der Bundesliga. Aber für mich war es dann so, zu dem Zeitpunkt konnte ich die Entscheidung auch nachvollziehen, auf der Bank zu sein. Das war einfach so, dass zu dem Moment andere Spieler vielleicht auch besser waren als ich. Und ich aber das Gefühl hatte, wenn ich meine Leistung bringe, auch wieder reinkommen zu können und auch einfach Wertschätzung vom Trainer, vom Verein zu genießen, dass ich auch einfach als Spieler wichtig bin. Und das wusste ich, finde ich, in Mainz vor. Das habe ich hier sicher. Und woanders, ja, da kann man dann den Leuten oder dem Verein dann auch irgendwie nur bis vor die Stirn gucken, und ist dann eine kleine Überraschung, wie es dann tatsächlich dort wird. Und das hat mich dann schon auch in Mainz dann immer fasziniert und dann auch einfach lange hier gehalten.
Und du hast auch rückblickend nicht das Gefühl, den Absprung irgendwann möglicherweise mal verpasst zu haben?
Gar nicht. Also ich bin ein Mensch, der generell immer das Positive sieht und sehr positiv durchs Leben geht, und ich bin ja unglaublich dankbar für die Karriere, die ich hingelegt habe, für die Momente, die ich erlebt habe als Fußballer, da auf dem Platz zu stehen, in der Bundesliga, 10 Jahre in der Bundesliga zu spielen, unglaubliche Sachen erlebt. Da jetzt irgendwie zu hadern, dass es vielleicht hätte nochmal irgendwo 2, 3, 4, 5%, was komplett hypothetisch ist, was man auch nicht weiß, irgendwas noch hätte besser machen können, da bin ich nicht der Typ für, ganz im Gegenteil. Ich glaube, aus meinen Möglichkeiten, die ich fußballerisch auf dem Papier so hatte, als technisch limitierter, körperlich nichteste Junge, sich da 10 Jahre wirklich einfach festgebissen zu haben in der Bundesliga, weiß ich, dass das eine gute Leistung war, dass ich aus meiner Sicht absolut das Optimum rausgeholt habe, aus meinen Möglichkeiten. Und da bin ich, wie gesagt, dankbar und gar nicht in keinster Weise irgendwie negativ denken drüber.
Du bist nach Mainz gekommen 2008. Da war Kloppo gerade weg.
Genau.
Jörn Andersen war der neue Trainer in der zweiten Liga. Dann habt ihr den Aufstieg gepackt in deinem ersten Jahr. Von dem Moment an Erstligaspieler und bis 2019, als du die Karriere dann beendet hast. Wenn du mal vergleichst Mainz 2008 mit Mainz 2019, wo hat sich Mainz 05 am meisten verändert?
Ich glaube, das kann man nicht gar nicht punktuell beschreiben. Das ist einfach die Gesamtentwicklung gewesen. Also von A bis Z, was die Struktur, was die Infrastruktur angeht, was die Mannschaft, die sportlichen Rahmenbedingungen angeht, hat sich das stetig vergrößert und immer weiterentwickelt. Also angefangen Geschäftsstelle, da hatten wir hier gestern noch ein Gespräch drüber, Geschäftsstelle damals gegenüber vom Bruchwegstadion, wo da haben wir geschätzt, wie viele Mitarbeiter da wohl waren, als ich 2008 kam. Ich hätte jetzt mal so gesagt 25 bis 30 vielleicht und jetzt hier ein Riesenkomplex, dreistelliger Bereich an Mitarbeitern, Stadionumzug, die sportlichen Rahmenbedingungen haben sich komplett gedreht mit Voraussetzungen, was da Trainingsplätze angeht, was die Halle angeht, wo technische Geräte drin sind zum Fitnesstraining, Personal rund ums Team auch sich total vergrößert, also ein Ärzteteam, da 4, 5 Ärzte, die wir dabei haben, Physiotherapeuten. Essen gibt's da wirklich jetzt mittlerweile, dass man da auch drauf guckt und regelmäßig immer Essen gibt. Das gab's früher auch nicht. Da hat sich in allen Bereichen wirklich eine unglaubliche Entwicklung gezeigt in den Jahren, die dann natürlich am Ende durch die lange Bundesliga-Zeit und die Möglichkeiten, die sich dann auch entwickelt haben, so dargestellt haben.
Ist es dann auch so, dass du feststellst, was ja auch mancher Fan so kritisiert oder nicht wahrhaben will oder ein Problem mit hat, weg von dieser Bruchweg-Harmonie, von diesem kleinen Club-Image jetzt wirklich zu so einem mittlerweile völlig normal dazugehörenden Bundesliga-Club, wo sich einfach die Mechanismen, das Drumherum einfach so verändert, dass man, ich sag's überspitzt es mal, nicht mehr das Besondere ist?
Ich weiß nicht, ob man beides haben kann. Also beziehungsweise bin ich mir relativ sicher, dass man nicht beides haben kann. Also wenn man vor 10, 11, 12 Jahren gesagt hätte, wir lassen alles so, wie es ist, wir bleiben schön hier in unserem kleinen, in unserer Bruchweg-Wohlfühl-Stimmung, das wäre mir tendenziell auch am liebsten gewesen. Aber dann 10 Jahre Bundesliga parallel zu haben, das geht einfach nicht, weil die Infrastruktur nicht da ist, weil finanziell ja auch unter den aktuellen Bedingungen schon immer schwerer für einen Verein wie Mainz wird. Und wenn man sich da dann noch quasi bewusst noch einen Nachteil mit ins Boot holt und da dann ganz drauf verzichtet, das geht einfach nicht. Das muss man dann realistisch sehen. Ich gehöre auch zu einem, der den Bruchweg wahnsinnig geschätzt hat, da tolle Zeiten, also aufgestiegen dort. Die Stimmung da, die war schon einmalig, muss ich sagen. Auch damals, sage ich mal, wenn man in diese ganzen neuen Stadien gefahren ist, dann hatte da Leverkusen eine neue Arena, Schalke die Arena und man ist immer von blank polierter Arena zu blank polierter Arena gefahren bei den Auswärtspartien und wir hatten irgendwie so unsere Stahlrohrtribünen, wo die Leute mit den Füßen getrampelt haben, waren ganz eng dran. Das war besonders, das braucht mir keiner erklären, aber wie gesagt, auf der anderen Seite ist das halt einfach auf Dauer dann auch nicht vereinbar und das muss man realistisch sehen. Und natürlich in dieser Entwicklung ist dann auch schon die Bemühung da, das so Mainz-typisch wie möglich zu halten. Und da arbeiten auch wirklich alle dran. Und es ist nicht so, dass der Verein, die Mitarbeiter sagen, das wollen wir alles nicht, das brauchen wir alles nicht. Ganz im Gegenteil, dieses alte Bruchweggefühl und der Zusammenhalt und das Familiäre, das ist trotzdem gewollt, unter den Rahmenbedingungen, die wir da jetzt haben, so zu behalten. Und ich glaube, die Fans, die wünschen sich das auch und arbeiten da auch dran. Und aber so ganz so, wie es mal zu Bruchwegzeiten war, wird es nicht werden. Der Wahrheit muss man leider ins Auge schauen. Aber trotzdem glaube ich, dass man wieder was Besonderes entwickeln kann und dass es trotzdem noch ein Mainz 05-Gefühl gibt, das das widerspiegelt.
Ja, kriegst du dieses Mainz 05-Gefühl noch mit, wenn du beispielsweise jetzt im Rahmen deines Trainee-Programms gut, im Moment vielleicht etwas weniger, aber dann doch irgendwie Kontakt zu Fans hast und mit denen dich unterhältst, die ja wissen, dass du einer von denen bist, der schon ewig da ist, kriegst du das da
der
noch
das Gefühl
mit?
Kennt,
dieses,
ja.
Der das, ja, kriegst du noch dieses Wir-Gefühl mit oder hast, nimmst du da auch bei den Fans eine Veränderung wahr?
Ja, also eine gewisse Skepsis und ja, auch, ich sag mal, Wehmut, die ich ja auch spüre, die merkt man schon bei den Fans, aber trotzdem gilt es, gemeinsam das irgendwie wieder in ein positives Gefühl umzuwandeln und dem jetzt nicht zu sehr nachzutrauern, sondern da sich wieder hinzuentwickeln, dass das Gefühl wieder präsenter wird. Also ich merke schon, die Leute sind, auch wenn ich jetzt mal so in der Öffentlichkeit ein, zwei Aussagen gelesen habe, Mainz ist nicht mehr präsent in der Stadt, Mainz ist das Gefühl, das gibt es nicht mehr, das finde ich gar nicht. Also du merkst schon, wenn irgendwas mit Mainz 05 stattfindet, auch wenn ich mal in der Stadt unterwegs bin und Leute treffe, die sind alle noch sehr begeistert für den Verein, sind auch sehr treu und Mainz 05 weiterhin positiv gegenüber gestimmt. Das Ganze natürlich immer ein bisschen schwieriger machen dann einfach sportlich schlechtere Phasen, die das dann multiplizieren, das schlechte Gefühl. Das ist zwangsläufig so. Ich glaube, wenn wir jetzt Siebter wären und Hurra-Fußball spielen würden aktuell, dann wäre es so, dass alle sagen würden, boah, was ein geiles Mainz 05-Gefühl, das ist wieder wie früher oder fast wie früher, ganz wie früher vielleicht nicht. Und ja, diese leicht depressive Stimmung, die macht dann natürlich so eine sportliche Situation dann schon auch ein bisschen aus.
Ja, da kommen natürlich viele Faktoren zusammen. Also das ist die sportliche Situation, das ist Corona, dass man sich nicht sehen kann, dass man Mainz 05 nicht spüren kann, multipliziert sich, wie du sagst, und dann
das kommt weckt eben Sehnsüchte diese, automatisch.
Ja, und dann kommt halt diese Stimmung zustande, ja.
Genau.
Erkanntest du denn jetzt, du hast eine sehr, sehr klare Analyse gegeben. Jetzt bist du als Trainee, wenn man das so neudeutsch sagt, im Verein. Bevor wir auf den Aspekt der Hintergründe, wie es dazu gekommen ist, wie viel Input kannst du jetzt auf der anderen Seite, also sprich im Verein, auf dieser Ebene, in der du bist, mit dem Wissen, mit dem, ja, also mit diesem Background, den du ja schon jetzt so lange hast, wie viel kannst du da auch selber mit reinbringen?
Ja, ist für mich selbst relativ schwierig einzuschätzen. Also ich glaube schon, dass in den einzelnen Abteilungen das schon wertvoll sein kann und wertvoll ist, wenn mal jemand dabei ist, der diese Spielersicht auch einfach lange gehabt hat. Also wenn jetzt irgendwelche Konzepte oder Aktionen geplant werden. Also ich bin jetzt tatsächlich seit Anfang dieser Woche bin ich jetzt im Marketing wieder angekommen. Medienabteilung war ich vorher 6 Wochen. Also das habe ich jetzt gerade abgeschlossen. Und jetzt beispielsweise in der Medienabteilung irgendeine Sache ausgeheckt wird, was für ein Social Media Video geplant wird, dann kann ich schon einschätzen, haben die Jungs da Bock drauf oder nicht, wird das dann, ist das was, wo die dann auch wirklich frei und lustvoll wirken in dem Video oder denken die dann eher, was muss ich mir jetzt hier zum Clown machen? Also ich glaube, da bin ich schon für diesen Punkt relativ wichtig, dass ich einfach Einschätzungen mit reinbringen kann. Was sagen die Jungs dazu? Was haben die für ein Gefühl, wenn Aktion A oder B da durchgeführt wird? Denke ich schon. Also wie du sagst, ist auf jeden Fall wertvoll. Das eine, was ich reingebracht habe mit Spielersicht, das andere, dass ich überhaupt schon lange im Verein bin und dieses Gefühl kenne. Aber da würde ich mich jetzt nicht exklusiv nennen. Da gibt es auch andere Leute, die hier schon noch länger als ich dabei sind, die das auch mit reinbringen können. Von daher, ja, will ich das jetzt nicht größer, aber auch nicht kleiner machen, als es ist. Also ich hatte einmal im letzten Jahr 5 Wochen Marketingbüro. Jetzt habe ich noch mal gerade knapp 2 Monate hinter mir. Dafür bin ich ganz zufrieden und wie gesagt, das Feedback ist auch in Ordnung, wie es läuft, aber will mich jetzt auch nicht größer machen, als ich bin hier gerade in meinem Büroleben.
Ja, bleiben wir nochmal bei dem Trainee-Programm. Du hast ja angefangen nach Karriereende dieses Trainee-Programm, dann wurdest du Co-Trainer von Achim Bayerlorzer, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen und jetzt bist du wieder zurück in diesem Trainee-Programm und warst, du hast es gesagt, 6 Wochen in der Presseabteilung, in der Medienabteilung. War das auch ein interessanter Einblick für dich, der vorher Spieler war und das Ganze immer von der anderen Seite gesehen hat, jetzt plötzlich mal zu sehen, wie arbeiten die Kollegen in der Presseabteilung, wie arbeiten die Journalisten? Wir selbst haben das immer mitbekommen bei den ganzen Presserunden mit den Trainern. Warst du immer, laufen ja im Moment über Teams ab, warst du auch immer dabei? Wie interessant war es für dich, das alles mal eben von
der anderen Seite des Mikrofons?
ja, also ich muss sagen, ich war ja schon als Spieler dann zwangsläufig auch in vielen Interviewgeschichten und
Presse auf der anderen Seite des
auf der anderen Seite, ja, wobei ich dann auch schon auf jeden Fall einer war. Also ich habe meine Interviews im Nachgang auch selber autorisiert, habe mir die selber angeguckt, habe selber geschaut, ja, das wurde ein bisschen missverstanden, was ich gesagt habe. Das ist manchmal dann auch nur zwei, drei Wörter, die dann vielleicht schon so eine Aussage schnell ja, missverständlich wirken lassen. Also ich habe mir das tatsächlich selber zu meiner Spielerzeit auch immer schon angeguckt, was dann ja im Grunde auch in der Regel eigentlich die Aufgabe der Medienabteilung ist, sowas zu machen. Deswegen einen Teil kannte ich schon. Ich glaube, ich konnte auch ganz gut einschätzen, dass da ein bisschen mehr Arbeit hintersteckt, als es auf den ersten Blick dann vielleicht wirkt, dass die Leute wirklich viel zu tun haben, so Texte zu verfassen, Texte zu kontrollieren, Termine auszumachen, dass da viel Organisatorisches hintersteckt. Und das habe ich jetzt auf jeden Fall kennengelernt und mein Gefühl hat sich bestätigt. Habe die Aufgaben dann nochmal im Detail kennengelernt. War auf jeden Fall sehr interessant. Wobei, ja, wie gesagt, ich das auch, glaube ich, im Vorhinein schon realistisch eingeschätzt habe, dass da einiges an Arbeit und Aufwand und ja, auch Emotionalität dann für einen Verein zu arbeiten, das merkt man halt auch bei den Mitarbeitern, ist, glaube ich, auch auf jeden Fall was Besonderes. Das ist ein bisschen was anderes als für einen normalen Arbeitgeber, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, zu arbeiten. Da musst du schon mit Emotionen dabei sein und du merkst auch komplett, wenn ein Spiel in die Hose geht, das zieht die Stimmung bei den Mitarbeitern extrem runter.
Ich wollte gerade sagen, ne? du arbeitest immer von Woche zu Woche auf dieses Highlight-Spiel hin am Wochenende. Ne? Ja. Und dann das reguliert ja quasi wirklich, wie du sagst, bei Sieg oder Niederlage so ein bisschen wie die kommende Woche dann danach wird. Ne? Also das ist ja schon dementsprechend nicht zu unterscheiden mit einem 9-to-5 Montag bis Freitag und Wochenende Freijob, sondern auf dieses Ziel hinzuarbeiten, auf dieses so ein Stimmungsbild irgendwie aufrechtzuerhalten, möglichst, ne? Natürlich sportlich gesehen, dass man da seinen Teil dazu beiträgt.
Zum einen beeinflusst das Ergebnis dann natürlich, wie gesagt, die Arbeit, also irgendwie am nächsten Tag irgendwas bei Instagram oder Facebook zu posten, fällt deutlich leichter und die Reaktion positiver aus, wenn man 3-0 gewonnen hat, als wenn man 3-0 verloren hat. Und ja, zum anderen merkst du auch, da sitzen auch Fans und Anhänger des Vereins, die wirklich mitfiebern einfach mit der Mannschaft, ne, und sich positive Ergebnisse wünschen.
Hast du das auch gemacht, Instagram? Also selbst Posts überlegt, ein tolles Bild, einen tollen Spruch, irgendwie 46 Hashtags noch dazu?
Ja, also jetzt der Hashtag-Typ bin ich tatsächlich nicht so, aber ja, tatsächlich auch da auf jeden Fall mitgearbeitet, mitdiskutiert. Ich habe mir auch so ein bisschen Photoshop, das fand ich ganz interessant, da so ein bisschen so Bilder zu gestalten. Das habe ich mir auch mal eine Weile mit angeguckt. Unsere Videoleute machen eine super Arbeit, das ist auch interessant. Da war ich mit dabei, die Videoschnittsachen, die man da bei 05er TV auf YouTube gucken kann, die auch bei Instagram kommen. Also das ist so ein Rundum-Einblick in 6 Wochen, das war schon sehr interessant.
Marketingabteilung, Medienabteilung und zwischendrin warst du nochmal eine ganze Weile Co-Trainer von November 2019 bis Saisonende im Juni, Juli 2020. Co-Trainer von Achim Bayer-Lorzer. Du warst im Trainee-Programm drin, bist dann raus, jetzt wieder zurück. War das von vornherein so geplant oder hat sich das im Laufe dieser 6 Monate bei Achim Bayer-Lorzer wieder auf dem Platz für dich sehr schnell rauskristallisiert? Nee, ist nicht so mein Ding. Ich will eher wieder zurück in mein Trainee-Programm.
Nee, das war tatsächlich von Anfang an so geplant. Also als Sandro Schwarz dann entlassen wurde, wurde ich ein paar Tage später vom Rufen angerufen und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, Co-Trainer zu werden. Und ich war tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch in der Phase, dass ich relativ froh war, meine Wochenenden frei zu haben. Habe es auch genossen.
Ich wollte gerade sagen, Strukturen.
Gerne,
die Kinder haben sich gefreut.
Mit der Familie unterwegs, war auch mal in Mainz auf dem einen oder anderen Weinfest, was vorher als Spieler nicht so möglich war. Und habe das total genossen und ja, dann kam das für mich überraschend und war auch im ersten Gespräch nicht ganz so begeistert. Ruben hat dann nochmal es weiter bearbeitet und
oh je.
Am Ende haben wir dann gesagt, okay, ich mache das gerne, ich habe da auch
Womit Lust hat er drauf, dich bekommen?
Ja, also die Aufgabe an sich, so früh dann auch so ein Vertrauen zu kriegen, einen Co-Trainer-Job zu machen, also da ich muss sagen, da war ich schon ein bisschen geschmeichelt auf jeden Fall und fand das auch gut, ist auch interessant. Ja, für mich war nur klar, nach der Fußballkarriere jedes Wochenende unterwegs, bis dann jeden Freitagmittag unterwegs, kommst dann meistens Samstag spät vom Spiel wieder, hast dann sonntags noch Training. Also eigentlich kann man sagen, Freitagvormittag bis Sonntagnachmittag ist man unterwegs. Also es gibt ganz, ganz viele Vorteile am Fußballjob und ich habe das auch genossen ohne Ende. Aber dann, als es zu Ende war, war für mich klar, okay, so die nächsten Jahre will ich jetzt irgendwas machen, wo ich nicht fix jedes Wochenende diesen Zeitraum weg bin, sondern ich will, dass meine Kinder sind jetzt 8 und 5 in einem Alter, wo man dann auch gegenseitig Lust hat, was miteinander zu machen. Das wird sich wahrscheinlich in ein paar Jahren auch schnell ändern, dass die Kinder sagen, nee, Papa, lass mal, ich mache mal lieber was mit meinen Freunden und passt schon. Mhm. Aber jetzt den Zeitraum, da war für mich klar, das will ich jetzt auf jeden Fall mit den Kindern nutzen, mit der Familie nutzen. Ja, und deswegen so schön der Gedanke war, jetzt Co-Trainer zu werden und da dann auch mitzuarbeiten, habe ich gesagt, ich will das jetzt nicht fix machen für immer, sondern ich will jetzt auf jeden Fall in der Situation auch helfen, weil es sah ja auch sportlich nicht so gut aus. Und wenn Rufen sagt, wir hätten dich da wirklich unbedingt gern dabei, dann sage ich, ich helfe bis zum Saisonende und dann will ich aber wieder in das Trainee-Programm und wie es geplant war, weiterzumachen. Und so war von Anfang an der Deal. Wir hatten dann noch gesagt, wir sprechen nochmal im März, April, falls sich vielleicht doch noch was ändert, dass ich da dann doch eine Zukunft sehe. Und ja, es war dann so, es war so zeitlich anspruchsvoll und auch von der Arbeit anspruchsvoll. Es war sehr fordernd, die Saison war auch natürlich dann bis zum Ende spannend. Und ja, deswegen haben wir es dann gemacht, wie abgesprochen und wie geplant.
Wie schwierig war es für dich, die Rolle einzunehmen vom Mannschaftskameraden, vom Kumpel, dann innerhalb kürzester Zeit zum Co-Trainer und ein Stück weit Respektsperson oder einer, der was zu sagen hat oder mehr zu sagen hat als mit dem Kollegenspieler auf Augenhöhe?
Ja, ich glaube, das war eigentlich relativ dankbar, so diesen Sprung zu machen. Also zum einen muss man sagen, war ich ja jetzt in den letzten Jahren meiner Karriere naturgemäß ziemlich alt im Vergleich zu den anderen Jungs. Also man hat dann sowieso, ich weiß nicht, der Schnitt ist, glaube ich, bei Anfang 20 und ich war, als ich dann meine Karriere beendet habe, 32, 33 in der letzten Saison. Da ist man natürlich schon auch so ein bisschen, so eine klein bisschen, so eine Trainerrolle nimmt man da auch ein. Ne? Man spricht viel, man coacht. Es geht schon so ein bisschen in die Richtung und das war das eine, was dann natürlich schon mal ein Vorteil war. Und zum anderen hatte ich auch das Gefühl, also ich habe mit den Jungs lange auf dem Platz gestanden, wir waren eine Mannschaft, ein Team, dass die Jungs mir das auch recht leicht gemacht haben. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwas gesagt habe, die wollten jetzt nicht ihrem alten Mannschaftskameraden irgendwie da irgendwie blöd dastehen lassen. Also ich habe es sehr angenehm empfunden. Die Arbeitsatmosphäre mit den Jungs war super, haben sich alle echt top verhalten. Und von daher denke ich, war die Situation, wie gesagt, dass ich vorher selber Teamkamerad war, eher zu meinem Vorteil.
Und wie sehr hat es geholfen? Wäre für mich zumindest ein Riesenaspekt, dass du einfach schon so lange im Verein bist und weißt, wofür steht Mainz 05, was sind die Werte, worauf kommt es hier an? Also, dass du nicht in meiner bist, der jetzt einfach schon lange Fußball gespielt hat, sondern auch schon einfach lange im Verein war.
Das ist dein Lieblingsthema heute.
Ja, ist es.
Die Frage, ich habe ja ein Déjà-vu irgendwie.
Die kann man auf verschiedene Ebenen setzen.
Ja, absolut. Also, ich glaube, das war natürlich auch als Spieler dann lange eine wichtige Rolle, die ich auch ausgeführt habe und wo ich auch, wenn ich in der Phase dann am Ende, als ich nicht mehr so viel auf dem Platz gestanden habe, wo ich wichtige Arbeit geleistet habe, ne, so die Jungs zu integrieren, die Jungs das vorzuleben, worum es geht in einem Verein wie bei Mainz 05, also dass man da darauf angewiesen ist, dass das im Team funktioniert, dass man immer 5% mehr läuft als der Gegner, dass man den letzten Zweikampf unbedingt gewinnt, und das habe ich als Spieler vorgelebt. Ich muss sagen, als Spieler war es tatsächlich ein bisschen einfacher, aus meiner Sicht sogar dann Einfluss zu nehmen als Co-Trainer, weil da kann man einfach machen und irgendwie noch ein bisschen intensiver dann auf dem Platz die Jungs da schnappen. So als einer der Co-Trainer kann man das auch, aber besser tatsächlich als Spieler. Und ja, also das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, ein wichtiger Punkt und auf jeden Fall was ich dann auch versucht habe umzusetzen. Ja.
Ich finde es, du hast es nämlich gerade richtig angesprochen, es ist Zeit für die zumindest aus dem Team gekommene kleine Lobhudelei mit Daniel Brosinski und Stefan Bell.
Seine offene Art, seine Herzlichkeit hat sich auch durch schlechte Phasen nie zurückwerfen lassen und immer ein Lächeln im Gesicht gehabt.
Sehr sympathisch, sehr lange hier, identifiziert sich total mit dem Weg hier und ja, hat eigentlich, seit ich da bin, auch ein bisschen den Umgang hier geprägt untereinander in der Mannschaft.
Siehst du, jetzt kannst du verstehen, warum das so mein Thema ist. Tut gut, oder sowas?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gerne mehr davon, wenn ihr noch mehr habt.
Das, glaube ich, hat ja ein paar Sekunden ganz gut beschrieben, welche Rolle du innerhalb der Mannschaft hattest zu deiner aktiven Zeit und im Verein noch möglicherweise heute immer noch hast. Wie geht's weiter in deinem Trainee-Programm? Du hast jetzt gesagt, Medienabteilung, Marketingabteilung, was kommt da noch? Wie lange soll das überhaupt dauern?
Also hier sind wir jetzt aktuell soweit, wir haben bis Ende Februar durchgeplant. Es waren so 3 6-Wochen-Blocks, 6 Wochen Medienabteilung, 6 Wochen Marketing und dann ist noch geplant 6 Wochen Partnermanagement. Ja, wobei hier, ich sitze auch tatsächlich gerade in einem der Büros im Partnermanagement. Da ist natürlich gerade ein bisschen schwierig. Da ist natürlich ein großer Teil Veranstaltungen mit Sponsoren, die Spieltagsabläufe mit den Sponsoren, damit den Logen durchzuführen. Dadurch ist das jetzt gerade so eigentlich die Abteilung von den dreien, wo am wenigsten los ist, sage ich mal. Deswegen müssen wir das mal schauen. Ja, aber das ist jetzt mal so durchgeplant und danach müssen wir noch weitere Schritte besprechen, wie es dann weitergeht. Aber da bin ich im Moment noch entspannt, wie die Vereinsführung, sage ich mal, oder Ruven und Jan Lehmann, die haben da bis jetzt mir wirklich sehr geholfen, alle Türen geöffnet, sind da so, dass sie sagen, Nico, sag, was du sehen willst, worauf du Lust hast, dann machen wir das möglich. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich da so frei hier mir wirklich einen Einblick in die gesamten Strukturen, in den Arbeitsalltag schaffen kann und mir Sachen raussuchen kann, worauf ich Lust habe.
Jan Lehmann ist ein gutes Stichwort. Die Finanzabteilung wäre noch eine Möglichkeit, die in die Buchhaltung rein.
Ja, also das ist
Soll und haben.
Ist, ja, also ich glaube, da finden wir noch ein paar Berufe, die es hier gibt oder Abteilungen und Schwerpunkte. Wie gesagt, hat sich einiges getan in den letzten Jahren und da gibt es von A bis Z, glaube ich, so fast mittlerweile jede kaufmännischen Beruf, den man sich vorstellen kann.
Und was sind so deine Vorstellungen? Also du hast ja jetzt wirklich einiges an Erfahrung nochmal jetzt den letzten gut über das Jahr jetzt mitgenommen, wo dein Weg hingehen sollte aus deiner Sicht oder wo du dich eher siehst?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, dass ich da noch in einer Findungsphase bin und in einer Phase auch Sachen kennenzulernen. Ich habe Fußball gespielt, 15 Jahre hauptberuflich. Das war meine Vita bis vor 1,5 Jahren ungefähr. Und ja, ich will einfach jetzt verschiedene Bereiche kennenlernen. Was ich auf jeden Fall 2021 auch machen werde, ist nochmal den nächsten Trainerschein. Ich hatte auch schon einen Trainerschein gemacht, direkt nach dem Karriereende, dass ich da die A-Lizenz habe. Ich will weiter Richtung also Management, Sportdirektoren-Ausbildung, die von der DFL angeboten wird. Das werde ich 2021 auch angehen und gleichzeitig dann hier im Verein halt weiter noch Luft schnuppern, gucken, was es gibt. Und dann, wenn ich irgendwann soweit bin und sage, okay, jetzt habe ich genug gesehen, dann auch gucken, wo ich mich quasi niederlassen kann, wo für mich ein Platz ist, wo der Verein sagt, hier, Nico, das macht Sinn, dass du da uns hilfst und für mich natürlich das auch Sinn macht und ich sage, das macht Spaß und das kann ich mir vorstellen. Also so ist im Moment für mich die Planung, sage ich mal, fürs nächste Jahr und ich will mich einfach breit aufstellen in verschiedenen Bereichen und dann, ja, so in 4, 5 Jahren, sage ich mal, wenn dieser Zeitpunkt kommt, dass ich merke, okay, bei den Kindern brauche ich jetzt nicht mehr zwangsläufig jedes Wochenende vor Ort sein und da dann einfach breit aufgestellt sein, um dann zu gucken, in welche Richtung geht es speziell.
Jetzt haben wir viel über Mainz 05 gesprochen, über dich und Mainz 05 gesprochen, was der Verein für dich ausmacht, was du für den Verein ausmachst. Sprechen wir noch mal ein bisschen über Mainz. Du hast, dass du aus dem Ruhrpott kommst, haben wir anfangs gesagt, knallharte Internetrecherche im Vorfeld dieses Podcasts hat ergeben, dass du Inhaber eines Bootsführerscheins bist und in deiner Freizeit gerne auch mal auf dem Rhein auf- und abfährst. Woher kommt die Liebe zum Rhein?
Ja, ich weiß nicht. Ich habe, als ich nach Mainz gekommen bin, habe ich eine Wohnung in einer Neustadt gehabt. Da habe ich alleine noch gewohnt. Meine Frau war noch im Ruhrgebiet, hatten wir noch eine Fernbeziehung und dann war ich halt oft am Rhein, was man so macht, dann von der Neustadt zum Rhein da spazieren gegangen und ja, das ist für mich einfach traumhaft gewesen und immer noch da so lang zu spazieren, machen wir oft noch mit den Kindern und bei gutem Wetter ist dann da halt ein Boot nach dem anderen irgendwie lang gefahren und ich dachte ja, das ist das Einzige, was das jetzt noch toppen würde, mit dem Boot anstatt zu Fuß den Rhein zu passieren. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, Bootsführerschein, wenn ich jetzt hier in Mainz bin und wie gesagt, gerade angekommen, da war jetzt für mich auch noch nicht ersichtlich, dass ich mal hier so lange wohne. Ich dachte, okay, du musst jetzt auf jeden Fall in der Zeit, in der du hier bist, musst du deinen Bootsführerschein machen, weil das bietet sich an. Und dann habe ich es aber nicht gemacht, irgendwie nochmal verschoben und immer gesagt, ich kümmere mich mal irgendwann drum. Und dann kam irgendwann Malik Fatih zu mir und hat gesagt, ey Nico, ich habe gestern meine erste Theoriestunde gehabt für einen Bootsführerschein und das war dann meine Gelegenheit, habe mich damit reingehangen, bin dann zum Bootsführerscheinkurs gegangen und das hat dann 1,5 Monate gedauert und seitdem habe ich einen Führerschein. Ja.
Nur Binnen oder auch See?
Binnen und See, ja, das war Doppelpack.
Nicht und schlecht. Die Knoten kannst du auch alle noch, die man da in der Prüfung machen muss.
Ich kann genau einen Knoten leider noch. Also das habe ich mir tatsächlich hart antrainiert für die Prüfung. Da konnte ich sie auch. Aber ja, leider. Ich muss sagen, ich bin auch sehr selten auf dem Wasser.
Was ist denn der Reiz daran, auf dem Rhein rumzuschippern oder generell auf einem Boot? Man könnte auch sagen, du, ich mache es ganz relaxed, miet mir irgendwie alles mit Crew und sonst wie und bin einfach nur Passagier.
Ja, also muss ich sagen, das könnte ich mir auch vorstellen, aber das ist, glaube ich, das kostet, glaube ich, ganz schön viel. Das wäre mir tatsächlich zu teuer. Wie gesagt, am Rhein spazieren macht schon Spaß. Auf dem Boot dann tatsächlich zu fahren, das ist halt nochmal schön. Also ich mache es natürlich dann auch gern mal, wenn meine Eltern da sind, wenn Freunde da sind, dass wir dann zusammen rausfahren. Für die ist es dann auch immer was Besonderes und dann einfach ja, in eine Aue zu fahren, den Anker zu schmeißen und da mal ins Wasser zu hüpfen und 3-4 Stunden den Nachmittag zu verbringen. Das ist einfach ein schönes, witziges Gefühl und so kann man seine Freizeit dann ein paar Mal im Jahr gern verbringen.
Dann werden wir doch nochmal ganz zum Schluss sportlich. Jetzt sind es nicht mehr viele Spiele bis Weihnachten. 3 noch in der Liga, 1 noch im DFB-Pokal. Wie ist dein Eindruck aktuell? Das Spiel in Bielefeld war jetzt ja ein sportlicher Rückschlag, muss man ja, glaube ich, ganz klar so sagen. Wie glaubst du, kann das Team da bis Weihnachten noch einen richtig großen oder hoffentlich wenigstens einen kleinen Schritt nach vorne machen?
Ja, also ich glaube, dass das Thema, was von Anfang an auch formuliert wurde von Jan Moritz, der übrigens aus meiner Sicht dann eine sehr gute Arbeit macht. Ich glaube, das war so die ziemlich undankbarste Situation, in der man zum ersten Mal als Cheftrainer eine Mannschaft übernehmen kann. In einer sportlich sehr kritischen Phase und auch das Ganze drumherum war dann, glaube ich, nicht ideal. Aber er hat es, glaube ich, gut analysiert, auch gut gearbeitet. Aus meiner Sicht müssen die einfachen Gegentore dann abgestellt werden. Ich glaube, generell vom Spielansatz, vom dem Aufwand, den man auch betreibt, also man sieht jetzt mittlerweile, was die Laufdaten, was den Einsatz angeht, was auch das Spielerische angeht, also wir kommen oft vor das gegnerische Tor in den letzten Spielen, das wird dann halt oft geschmälert durch leider zu einfache Gegentore und generell ist, glaube ich, die Tendenz auf jeden Fall positiv zu sehen und wenn man das die Gegentorproblematik jetzt noch in den Griff kriegt, dann bin ich auch optimistisch, dass man gegen die Gegner auf Augenhöhe auf jeden Fall die Punkte holen kann. Und da kommen jetzt ja ein paar von den nächsten Wochen. Von daher habe ich die Hoffnung und bin auch optimistisch, dass da was punktemäßig bei rumkommen kann. Und wenn man dann mal ein paar Punkte am Stück holt, was man ja jetzt auch gesehen hat bei der kleinen positiven Phase, dann kann man auch gleich Sprünge in der Tabelle machen. Und so das Gesamtbild und die Gesamtstimmungslage, das ist immer das Schöne am Fußball. Das ist auch keine Neuigkeit, aber da kann man in kurzer Zeit wirklich aus einer Depressionsphase wirklich eine Hurra-Phase machen und dann auch Schwung mitnehmen. Und da muss man sich jetzt Stück für Stück hinarbeiten.
Gibt denn der ehemalige Co. dem anderen ehemaligen Co. auch mal nochmal, weiß ich nicht, einen Ratschlag, einen Hinweis, einen Input?
Nee, also wir unterhalten uns schon regelmäßig. Also Jan Moritz und ich, wir hatten auch eine sehr enge, gute Zeit als Co-Trainer-Team. Von daher sind wir da noch in Kontakt, aber Ratschläge und Tipps braucht er, glaube ich, nicht. Dafür ist er zu viel rumgekommen, kennt kennt den Fußball und sein Handwerk da wirklich sehr gut. Da ist er nicht drauf angewiesen.
Dann hoffen wir mal, dass der sportliche Turnaround geschafft wird. Nico, vielen Dank für die tollen Einblicke Richtung Karriere vorher und auch Trainee-Programm. Und wir sind echt gespannt, wo Nico Bunger dann mit und bei Mainz 05 landen wird. Nico, hat Spaß gemacht. Danke dir.
Ja, danke mir auch. Hat Spaß gemacht und euch beiden alles Gute.
Danke, alles Gute und frohe Weihnachten.
Jawohl, danke.
Nur der FSV. Der SWR Sport Podcast.